zu unserem Palmsonntagspredigt. Ihr habt schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, dass wirklich, es wird euch aus den Socken hauen an diesem Predigt, weil nicht, weil die toll predigt, sondern aber weil die Wahrheit des Wortes Gottes wird uns umhauen. Amen. Palmsonntag, ich kenne ja schon, es ist die letzte Woche von Leben unseres Herrn. Und wir haben schon vor ein paar Wochen über Johannes Kapitel 12 gelesen, als Maria Jesus mit dem teuren Parfüm übergossen hat, ihn gesalbt hat. Und das ist genau auch wieder hier Kapitel 12 in Johannes Evangelium. Nur kurz, Johannes Evangelium hat ja 21 Kapitel. Und fast die Hälfte von Johannes Evangelium befasst sich mit dieser letzten Woche von Leben Jesu überhaupt. Und wenn man Matthäus liest, Matthäus hat ungefähr 2/5 seines Evangeliums sich mit dieser letzten Woche befasst. Markus mit 3/5 seines Evangeliums mit der letzten Woche. Und Lukas Evangelium nur 1/3. So merkt man einfach diese 4 Evangelien. So alle zusammen, wenn man so sagen darf, 89 Kapitel von 4 Evangelien, befasst sich 4 Kapitel nur mit der ersten 30 Jahre. 4 Kapitel von allen Evangelien, nur 4 Kapitel. Die ersten 30 Jahre von Leben Jesu. 85 mit 3,5 Jahre, und von diesen 85 sind 29 Kapitel mit der letzten Woche. Einfach, ihr merkt, dass es sehr besonders ist, diese letzte Woche des Lebens Jesu, weil gerade jetzt diese Palmsonntag ist einfach nochmal eine ganz besondere, wir lesen immer wieder, aber es hat so eine wichtige Bedeutung, dieses Ereignis. Ja, es ist die sogenannte triumphale Einzug, dass Jesus in Jerusalem reingekommen ist als König. Und interessanterweise, dieses Ereignis findest du in allen 4 Evangelien. Ja, als Erinnerung vielleicht. Jesus oder die Bibel benutzt ein paar Mal Worte, wenn das wiederholt wird, zeigt, wie wichtig das ist. Zum Beispiel, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn er 2-mal wiederholt, möchte er uns hinweisen, pass auf, jetzt mach mal halblang, hört richtig hin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, 2-mal. Aber die Bibel gibt ja noch einen obendrauf. Wenn das 3-mal wiederholt wird, dann wisst ihr, das ist die Superlative. Unser Gott ist die 3-mal heilig Gott und nicht nur 2-mal. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Sebaoth. Der ist die Superlative. Das ist, nichts ist höher als das. Und jetzt, Gott betont dieses Ereignis 4-mal in seinen Evangelien. Dann wisst ihr, wie wichtig dieses Ereignis ist, dass er 4-mal, nicht alle Ereignisse in der Bibel, in Evangelien, 4-mal erwähnt. Aber das ist ein davon. Deswegen ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dieses Ereignis, weil Passionswoche ist nicht nur einfach Passionswoche, sondern das ist eine wichtige Ereignis, okay? Johannes Kapitel 12, Vers 12 bis 16. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Ich muss jetzt nochmal die Geschichte von Lazarus ja wissen. Kapitel 11, Kapitel 12. Jesus ist jetzt berühmt. Lazarus ist gestorben 4 Tage. Und dann ist er auferstanden und es wird wie ein Lauffeuer, die ganze Klatsch und Tratsch der Bildzeitung von damals gesagt, Jesus kommt nach Jerusalem und dann alle wollten unbedingt nach Jerusalem dann. Da nehmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der Herr, oder gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. So, Jerusalem zu dieser Zeit, ihr wisst, es gibt drei obligatorische Feste, wo alle Menschen nach Jerusalem kommen sollten. Pessach, Pfingsten und, wer weiß, Laubhüttenfest, die drei, ist eine obligatorische. Und Pessach, Passafest, ist einfach sozusagen der Mittelpunkt ihrer Geschichte. Auszug aus Ägypten ist Befreiung und so weiter und so fort. Die Stadt ist sowas von voll. Die Menschen tummeln sich da rein und Flavius Josephus, dem jüdischen Geschichtsschreiber, erwähnen, dass an diesem Passafest oder am Passatag wurde ungefähr 256.000 Lämmer im Tempel geschlachtet. 256.000 Lämmer. Phil, was sagst du, was ist das von Belange? Ist ein sehr wichtiger Punkt, zu verstehen, wie viel die Stadt jetzt an diesem Fest voll ist. Ihr kennt ja die Geschichte, dass Gott sagt, dass ein Lamm für ein Haus, ein Lamm für eine Familie, stimmt's? Hat Gott gesagt, für jede Familie ein Lamm. Man rechnet zu der Zeit, dass pro Familie ist ungefähr 10 Leute. So, wir haben bei Speise der 5000 nur zwei Kinder erwähnt. Okay, jetzt ist aber Gott sagte, für ein Haus, deswegen, wenn das zu klein ist, musst du noch Freunde einladen, damit sie das Lamm komplett essen können. So, deswegen möchte ich, Einladung ist ganz normal. Gott möchte, dass du deine Freunde einlädst. Mal nebenbei bemerkt. Okay, 10 Leute für ein Lamm. Und jetzt könnt ihr rechnen, 10 Leute pro Familie, 256.000 Lämmer, wie viele Menschen an diesem Tag oder an diesem Fest in Jerusalem sich tummeln. 2,5 Millionen in dieser Stadt. So viele Menschen nach Jerusalem gekommen und ich kenne überhaupt, das ist kein Hotel und so weiter. Die übernachten in jedem Feld, in jedem kleinen Platz. Das ist Wahnsinn. Ja, ist eine Gedränge, ein Geschubse, wie ihr nicht vorstellen könnt. Und genau in diesem Moment kommt Jesus in diese Stadt hinein, reiten auf einen Esel und die Menschen fangen an mit Palmen. Es gibt ja die Geschichte auch, warum mit Palmen und so weiter und so fort. Ich möchte aber nicht so viel Zeit dafür nehmen. Aber nur, dass ihr wisst, das ist einfach, hat ihre Geschichte mit Judas Makkabäus und so weiter und so fort. Und dann kommen ja diese Hanukka, ne? Kennt ihr schon vielleicht. Aber ich möchte viel weit zurück die Geschichte, weil die ganze Datum ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir es verstehen. Das hat einfach eine biblische Verständnis dafür. Nämlich, es fing an mit Noah. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 4. Interessanterweise, hier steht, am 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ließ sich die Arche auf dem Gebirge Ararat nieder. Okay? Am 17. Tag des Monats ruhte Arche Noah auf dem Berg Ararat. Warum ist das so wichtig? Weil jetzt kommt 2. Mose, Kapitel 12. Gott ändert der Kalender, die religiöse Kalender, ändert Gott plötzlich ab diesem Moment. Er sagt dann hier, und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten, dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein. Es sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Er redet zu den ganzen Israel. Am 10. des Monats, jetzt beginnt ja am 10. des Monats, dann nimmt er an jeder von euch ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme es mit seinem Nachbarn, der sein Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, das jeder ist, sollt ihr auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll für euch sein. Von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum 14. dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. So, Gott ändert plötzlich um halben Jahr den Kalender, um religiöse Kalender verändert er sich, dass dieser Monat Nisan, Monat Abib, je nachdem, das ist zwei unterschiedliche Namen, aber gleiche Monat, Monat Nisan oder Monat Abib, wurde verändert, dass das jetzt Anfang des Monats ist. Und genau an diesem Monat, laut Experten, dass der Arche Noah landet auf Berg Ararat am 17. Ihr seht, am 14. ist Passa. Das Lamm wurde geschlachtet, stimmt's? Drei Tage später ist was? Der? Ist die Auferstehung, wenn wir sehen, die Auferstehung von Jesus am 17. des Monats Nisan, des Monats Abib. Und genau am 17. des Monats Nisan ist die Arche Noah gelandet. Arche Noah ist ein Symbol für was? Für Erlösung. Dass Gott alles sich ändert, damit es alles Symbolik, alles passt. Schon angefangen mit Noah und dann diese Bestimmung von Passa, dass das dieser religiöse Kalender, und jetzt kommen direkt jetzt zu Jesus. Dass Jesus, das Lamm Gottes, genau an diesem Tag, ihr könnt jetzt raten, an welchem Tag Jesus nach Jerusalem jetzt reinkommt. Am 10. Tag des Monats Nisan, nicht das Auto, okay, nicht das Auto, das Monat Nisan, das Monat Abib, ist Jesus, das Lamm Gottes, in die Stadt Jerusalem reingekommen, reitet auf einen Fohlen, auf einen Esel. Und dann sagt Gott hier, 4 Tage sollt ihr es beobachten. Jesus kommt rein und raus in Tempel, wurde geprüft, wurde ständig gefragt, alles Mögliche mit Steuer und so weiter. Und man fand keinen Fehler. Ein Lamm ohne Fehler. Und am 14. interessanterweise ist Jesus geschlachtet worden, getötet worden, zwischen den zwei Abenden. Aber es, andere Bedeutung ist eigentlich genau am Nachmittag oder um 9, je nachdem so, ne, gesagt, dass das an dem Tag ist genau die Erfüllung des Wortes Gottes. Das Lamm Gottes ist geschlachtet. Aber hier ist nochmal, dass Jesus am 10. Tag des Monats Nisan. Auf unser Kalender ist 6. April im Jahr 32 nach Christus. Ich komme nachher zurück, warum das so wichtig ist. Es ist wirklich kein Zufall. Gott hat alles geplant. So, die Botschaft von Palmsonntag ist erstens, fürchte dich nicht, dein König kommt. Er kommt nicht so, wie die Menschen sich vorgestellt haben. Die Vorstellung der Menschen damals, Jesus als der Befreier von der Unterdrückung von Römer. Deswegen diese Palmen, ähnlich wie damals, als Judas Makkabäus das Volk Israel befreite, das war ihre Vorstellung, dass Jesus jetzt kommt, um sie von den Römern zu befreien. Aber das war nicht Jesu Absicht, stimmt's? Jesus hat noch viel Wichtigere. Die ganze Menschheit von dem einen Tyrann zu befreien, nämlich vom Teufel selbst. Die Botschaft von Jesus sagt, hey, fürchte dich nicht. Ich komme. Gott hat einen Erlösungsplan. Warum auf einen Esel reiten? Oder im Füllen reiten? Ihr müsst mal verstehen, ne? Weil damals, die Leute reiten ja auf ein Pferd. Oder König reitet auf ein Pferd. Und der Pferd vom König ist der größte von allen. Und dann kommen noch von dem General, von dem Soldat. Und Jesus nimmt nicht nur den Esel, sondern das Fohlen von Esel. Ist noch kleiner. Und das Bild, ich muss mal vorstellen, wie er da drauf reitet. Nicht? Ich sag, das Fohlen ist ja richtig niedrig. Seine Beine ist die ganze Zeit so am ist fast ein lächerliches Bild. Wie demütig er ist, wie sanftmütig er ist. Ja? Demütig ist euer König. Aber man sagt, dass in Zeiten des Friedens König reitet auf einen Esel, weil der König kommt, um ein Friedensangebot für das Volk geben möchte. Er kommt mit einem Friedensangebot für die Menschen. Wenn der König auf ein Pferd reitet, ist nur, wenn er was? Einen Krieg führt. Deswegen, Offenbarung Kapitel 19, wenn Jesus wiederkommt, haben wir vorhin gerade gesungen, reitet er nicht auf einen Esel, sondern auf einen weißen Pferd. Der König kommt, reitet auf einem weißen Pferd und dann weißt du, was gibt's. Er kommt, um zu richten und Krieg zu führen. Das ist. Aber jetzt kommt er um Frieden. Der Friedefürst, der König, kommt, um uns Frieden zu schenken und Friedensangebot zu machen. Ja, das ist einfach eine unglaublich präzise Geschichte hier, weil kommt jetzt zweiter Punkt. Gott ist der Worteinhalter, der Promise Keeper. Haben wir vorhin gerade gesagt, er reitet auf einen Esel, die Prophezeiung von Zacharia 500 Jahre davor. Okay? Und an diesem Tag, Jesus erfüllte nicht nur zwei, sondern drei Prophezeiungen an einem Tag. Wir lesen vorhin aus unserem Text, Johannes Kapitel 12, zwei Prophezeiungen an diesem Text. Vers 13, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König Israel. Das ist ein Zitat aus messianischer Psalm, Psalm 118, Vers 25. Viele Menschen denken, Hosianna ist Lobpreis. Hosianna bedeutet genau das, wie das steht. Ach Herr, rette doch. Hosianna, rette jetzt. Das ist das Wort Hosianna. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Baruch haba, beshem Adonai, die kennt ihr alle. Genau die direkte Zitat hier, was die Menschen damals, die nehmen aus Psalm 118, Vers 25 und jetzt kommt Vers 14 und 15. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzen auf dem Füllen einer Eselin. Interessant, dass Matthäus aber so beschreibt. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten geredet ist. Das ist die Erfüllung. Gottes Plan. Aus Zacharia Kapitel 9, Vers 9, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Okay? Wenn ihr lest, parallel zu Matthäus, Markus und Lukas, Jesus hat zwei seinen Jüngern geschickt, um den Esel und seinen Fohlen loszubinden und zu ihm bringen. Und dann hatte er die Anweisung gegeben, was? Wenn die Leute fragen, warum ihr das macht, sagt was? Der Herr braucht es. Es gab keine Stelle davor, wo Jesus über sich selbst irgendwas sagt. Wenn er das Wort Herr benutzt, Kyrios, bezieht er sich immer auf den Vater, auf Gott. Hier ist der einzige Mal, wo er sagt, der Kyrios, der Herr aller Herren, braucht es. In der Geschichte davor, wenn Jesus irgendetwas tut, ein Wunder getan hat und so weiter und so fort, sagte er immer was? Psst. Sag niemand. Mm-mm. Erzähl niemand. Überall sagte er, verbietet die Leute irgendetwas davon zu erzählen. Das ist das einzigartige Ereignis, wo er zum ersten Mal über sich selbst und auch sich publik machen als der König, der ganzen Nation zu zeigen, ich bin euer König, ich bin euer Messias. Das ist der wichtige Punkt hier in der ganzen Geschichte von dieser Stelle. Und dann gibt es eine einzige Bibelstelle, wo in keinen anderen Berichterstattung des Evangeliums zu sagen, was wichtig ist, wozu jetzt, wie gesagt, diese dritte Prophezeiung zu erfüllen ist, nämlich Lukas Kapitel 19. Lukas beschreibt Folgendes. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Dieses Wort weinte ist ein sehr wichtiger Punkt, weil als er über Lazarus geweint hat, weinte er innerlich. Aber hier weinte er hemmungslos über die Stadt Jerusalem. Laut. Die ganze Jünger dachte vielleicht, oh, jetzt kriegt er wirklich Nervenzusammenbruch oder was. Weil er so heftig weinte über die Stadt. Und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dienst. Nun aber ist es von deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Stell nochmal vor diese Szene, okay? Ja? Er kommt auf den Berg Zion, also auf dem Ölberg, sah die Stadt, weinte über sie und sah den Fall Jerusalem schon im Voraus. Und übrigens, das erfüllt sich im Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem platt machte, richtig alles dem Erdboden gleich gemacht. Er sagt schon, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Eine sehr wichtige Stelle hier, aber wovon redet er denn? Er sagt ja, an diesem, deswegen habe ich dann aber da markiert, an diesem deinem Tag. Jesus betont, dieser Tag, der 10. Nisan, als ich jetzt als dein König komme, du erkennst es nicht. An diesem deinem Tag, das ist ein spezieller Tag, den Gott in der Geschichte hier vorhergesagt hat. Weil, jetzt komm, ihren Prophet, der Prophet Daniel hat das schon lange vorausgesagt. Daniel Kapitel 9, Vers 25. Hier sagt, so sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen lang, werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein, und zwar in der Bedrängnis der Zeit. die sogenannte 70 Wochen von Daniel. Wenn dort Wochen steht, wenn ihr eine Elberfelder-Bibel habt, gibt es eine Fußnote dort. Diese Wochen bedeutet eigentlich eine Jahrwochen, also Jahrenwochen, nämlich sieben. Sieben Jahre. Okay? Nicht Woche, sondern ich habe auf eurer Bibel, dieser Zettel steht, das sind Jahrwochen und Abschnitte zu je sieben Jahren. So, das ist jetzt 7 plus 62, 69 Jahrwochen, nämlich 69 mal 7, 483 Jahren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt hier. Ich hoffe, dass ihr das mitbekommt. 483 Jahren sagte Gabriel jetzt zu Daniel, Daniel, von dem Erlass, Jerusalem wieder zu bauen, bis den Punkt 483 Jahren, ja, einem Gesalbten, einem Fürsten, dem Messias, wird kommen. 483 Jahren, sagte der Engel Gabriel hier. Und dann, wenn ihr weiterlest, wir haben nicht die Zeit dafür, Daniel Kapitel 9, der Fürst, der Gesalbte, wird umgebracht. Direkt danach. Das ist eine sehr präzise Prophezeiung hier von Gabriel zu Daniel. Aber dieses Gebot, Jerusalem wieder aufzubauen, steht ja in der Bibel, stimmt's? Kennt ihr? Irgendjemand hat doch das gesagt. Nämlich der König Artaxerxes. Er hat diesen Erlass und deswegen dann lesen wir, dass der Nehemia, der Esra und Konsorten wieder zurück nach Jerusalem, um Tempel zu bauen, um die Stadtmauer zu bauen. Okay? Es ist ein Dekret damals von dem König Artaxerxes. Und dann, wenn man aber sagt, von dem Dekret an, wenn man die Zeit berechnet, 483 Jahren, dann muss irgendwas passieren mit dem Gesalbten und mit dem Fürsten. 483 Jahren. Okay? Könnt ihr schon mitfolgen? Ich brauche hier auch gesagt, weil es ist, ich möchte, dass es so richtig rüberkommt, wie es sein könnte. Es gibt viele Wissenschaftler, die das versuchen. Auch ein Mann namens Sir Robert Anderson, ein Kriminalpolizei von Scotland Yard, hat auch dann das berechnet und entdeckt dann diese Geschichte, dass der Datum, wo Artaxerxes Longinus das sagte, das war am 14. März 445 vor Christus. Er hat das Dekret, Jerusalem wieder zu bauen, 14. März 445 vor Christus. Und dann rechnet er 483 Jahre von da an. An welchem Tag kommt es das dann? Es gibt jetzt zwei Arten von Kalender in dieser Welt, stimmt's? Nämlich, wir haben ja unser, die Julian-Kalender, es richtet sich nach Sonnensystem. Aber die babylonische und die, ähnlich wie die chinesische, als auch die jüdische Kalender richtet sich nach Mond. Okay? Unser Sonnenkalender haben wir 365 Tage und ein Drittel. Aber die Mondkalender hat nur 360 Tage. So, wenn man 483 Jahre mal 360, das ist dann hier 173.880 Tage. Unser Anderson hat das berechnet. Okay, von 14. März 445 vor Christus zählte er 173.880 Tage. Und er kommt auf den Tag 6. April 32 nach Christus. Und das ist der 10. Tag Nisan an diesem Jahr, wo der Friedefürst, das Lamm Gottes, in Jerusalem ankommt. Als König, als das Lamm. Ist das zufällig? Meine Frage an euch, ist dein Gott exakt oder was? Ist dein Gott präzise oder was? Ist dein Gott, ich weiß es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so ein unglaublich, deswegen ist es, das zieht mich so aus den Socken, weil deswegen dieser Satz gesagt, an diesem deinem Tag, die hätte wissen müssen, der Tag, dass der König kommt, reiten auf einen Fohlen, präsentiert sich als König, präsentiert sich als das Lamm Gottes für die Sünde der Nation und nicht nur der Nation, sondern der ganzen Welt. Wie zuverlässig ist die Heilige Schrift? Dass Gott so darauf achtet. Ja? Ist dein Gott nicht genau oder was? Ja? Es ist unglaublich. Ich sage, hey, deswegen sage ich, worüber sollen wir denn Sorgen machen? Wenn Gott so darauf achtet, dass alles sich erfüllt, meinst du nicht, dass Gott alles achten wird auf dein Leben? Dass das, was er geplant hat, was er gesagt hat, wird auch so kommen, wie er gesagt hat? Hey, du kannst wirklich chillaxen, also nicht nur chillen und relaxen, das ist chillaxen, das ist nur dieses Wort. Ne? Du kannst richtig chillen und relaxen gleichzeitig. Weil Gott so peinlich in Anführungszeichen darauf achtet, dass sein Wort erfüllt ist. Kein Wort, der aus seinem Munde kommt, wird leer zurückkommen, sondern das bewirken, wozu er was gesagt hat und gesandt hat. Deswegen möchte ich euch wirklich hier ermutigen, sagen, hey, die Botschaft ist, Gott erfüllt sein Wort. Hast du eine Prophezeiung, die Gott zu dir gesprochen hat? Eine Verheißung, die er zu dir gesprochen hat? Ich möchte, dass ich kurz mal Zeit nehmen muss, um euch innezuhalten. Hat Gott jemals dir eine Versprechung, eine Verheißung gegeben? Ich hoffe. Und nicht nur eine, sondern viele. Und jetzt möchte ich, dass du anhand dieses Wort jetzt dein Herz nochmal füllst mit Hoffnung. Gott ist der Vollstrecker seines eigenen Wortes. Das Wort, das er zu dir gesprochen hat, wird nicht leer zurückkommen, sondern bewirken, wozu es gesandt wurde. Gott wird sein Wort halten, sein Versprechen halten. Das ist die Botschaft von Palmsonntag. Die Verheißung, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hat, und dann die Propheten auch noch, erfüllt sich an diesem Tag, 6. April 32 nach Christus, der 10. Tag des Monats Nisan. Exakt, 100% genau. Und Gott kommt nicht zu spät, aber er kommt auch nicht zu früh. Exakt. So, die Ermutigung ist, dass du Gott vertrauen kannst. Sein Wort ist heilig. Sein Wort ist vertrauensvoll. Du kannst dein Gott 100% vertrauen. Und letztens, der König ist würdig. Jetzt und für alle Zeit. Damals haben die Leute schon Palmwedel Mach und so weiter und so fort. Und hier lesen wir am Ende der Zeit, Offenbarung Kapitel 7, Vers 9 bis 12. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand von dem Thron und von dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und was? Palmen in ihren Händen. Hey, du und ich, hoffentlich, aus allen Stammen, ja, die Badener, die Schwaben, Ostfriesen, die Bayern, aus allen Stämmen, ne? Die Sachsen und aus allen Nationen dann die Deutschen und die Franzosen und die US-Amerikaner, die Indonesier, die Chinesen und so weiter und so fort. In weißen Gewändern und Palmen. Der König ist immer würdig, gelobt, gepriesen, angebetet, geliebt zu werden. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und dann kommen Nächte. Und alle Engel standen ringsum, den Thron und die Ältesten und die vielen lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sagten, Amen. Den Lobpreis und die Herrlichkeit und die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber wir wollen nicht nur erst da in Lohn und Preis, sondern jetzt schon. Jetzt schon. Ich möchte, dass wirklich wir mit ganzem Herzen, jedes Mal, wenn wir worshipen, sagen, unser König ist würdig. Er ist so würdig. Amen. Komm, lass uns beten. Ja, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Diese Botschaft soll dich ermutigen. Ich sage, fürchte dich nicht. Dass durch diese Botschaft, wie gesagt, Furcht oder Angst oder Sorge wirklich weichen muss. Dein König kommt, dein König ist da bei dir, der Friedefürst, dem Fürsten der Gesalbten ist da. Und dann, die Botschaft ist gesagt, hey, seine Verheißungen sind Ja und Amen. Gott ist der Vollstrecker seines eigenen Wortes. Er achtet genau, dass das passiert. Auch die Verheißung, die er dir gegeben hat, wird zustande kommen, wird zustande kommen. Halt es fest. Und der König ist würdig. Deswegen wollen wir wirklich ihn lieben, ihn anbeten, wenn ihr mögt und könnt. Lasst uns doch aufstehen und diesen König ehren, diesen König preisen, weil er würdig ist. Halleluja, Herr. Genau, wenn du machst, erhebe deine Stimme, erhebe deine Hände, bete Jesus an. Preis ihn, sag ihm, wie sehr du ihn liebst. Dein Vertrauen auf sein Wort, dass du auf sein Wort baust. Halleluja, Herr. Jesus. Jesus, danke, dass du so großartig bist. Du bist unser König und wir ehren dich heute Morgen. Vater, danke, dass du dein Wort heute Morgen so gezeigt hast, dass du dein Versprechen hältst. Die Verheißung, die du deinem Volk gegeben hast, ist erfüllt worden. Und du wirst den Rest auch erfüllen. So so bitte ich, Vater, dass es wirklich eine Ermutigung für jeden von uns heute Morgen, dass du dein Wort hältst. Dein Wort wird niemals zurückkommen, Herr. Die Verheißung, die du jedem gegeben hast. So, ich habe den Eindruck, aber dass du gerade jetzt wirklich festmachen sollst. Die Verheißung, die Gott dir gegeben hat, halte es fest. Nimm gerade jetzt diese Verheißung und halte es Gott vor und sag, hier, du hast es gesagt. Und ich erwarte, dass du dieses Wort erfüllst. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, für wirklich viele Erfüllungen der Verheißungen, die du deinen Kindern gegeben hast, dass das wirklich zustande kommt. Nicht damit wir das haben, sondern damit du verherrlicht wirst in allem. Dass du dich als treu erweist. Unser treuer Gott. Unser herrlicher König. Und wir beten dich an heute Morgen, Herr. König Jesus, wir beugen uns vor dir. Herr, wir wollen wirklich nicht nur später, sondern jetzt schon wirklich mit Palmen in unseren Händen sagen, Hosianna, gepriesen seist du, Herr. Baruch haba beshem Adonai. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. Halleluja. Danke, Herr, dass du jetzt meine Brüder und Schwestern segnest. In diese neue Woche, Herr, die wir jetzt hineingehen. Diese Karwoche, Herr, dass du jeden segnest. Weil wir nicht nur einfach Feiertage haben, sondern wirklich Ermutigung. Dass du gut bist, dass du treu bist, dass du unser Friedefürst bist, dass du unser König bist, unser Erlöser, unser Freund. Und so möchte ich wirklich jeden mit deiner Freundlichkeit segnen, dass du mit deinem Angesicht freundlich auf sie gerichtet, sie segnest in Jesu Namen und alles voll sagt. Amen. Amen.